Gleich geht's los mit der neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow Teil 2 unserer großen WM-Vorschau. Heute die Gruppen G bis L und da haben wir einige große Favoriten noch dabei. Die Spanier, die Franzosen und der Titelverteidiger Argentinien.
Ja, außerdem lohnt es sich bis zum Ende dran zu bleiben, denn es kommen ja noch zwei Mannschaften, von denen wir glauben, dass sie das Potenzial haben, absolute Überraschungsmannschaften zu sein, sogenannte Geheimtipps.
Ja, und ganz am Ende der Folge gibt es hier von Max Fritsching und Michael Strohmeier jeweils den verbindlichen Tipp, wer wird Weltmeister?
Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr unsere Show unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr den Podcast in euren Podcast-Apps abonniert, die Glocke einschaltet und eine 5-Sterne-Bewertung gebt.
Damit verpasst ihr demnächst nichts mehr und helft uns weiter zu wachsen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Fritz und Stroh, die Fußballshow.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unserer großen WM-Vorschau. Wir haben weitere Gruppen hier im Programm, um genau zu sein, Gruppe G bis L haben wir hier noch vor uns, was an der Zahl 6 Gruppen sind. Die werden wir für euch hier nochmal durchackern. Mein Name ist natürlich auch im zweiten Teil Max Fritsching und ebenso im zweiten Teil ist der Name von dem Mann im Italien-Trikot, Michael Strohmeier.
Buongiorno.
In welcher Gruppe kommen die Italiener dran?
Ja, ich würde ja jetzt erstmal sagen, in Gruppe L. Wie, ja.
Loser. Aktuell.
Ja, genau, ich wollte es nicht aussprechen. Nicht in Gruppe W auf jeden Fall, wie Win. Ja, wir erfreuen uns ja immer an internationalen Trikots. In der ersten Version hattest du ein Trikot der Niederlande und ich ein Deutschland-Trikot an. Jetzt hattest du ein Deutschland-Trikot an und da muss ich gestehen, ich habe original zwei internationale Nationalmannschaftstrikots und das ist einmal dieses hier von Italien und eins von Portugal in der Größe 172.
Oh, und kannst du über einen Oberschenkel drüber ziehen?
Ja, kriege ich auch über den Oberkörper. Allerdings habe ich mir gedacht, eine Stunde lang ohne Sauerstoff, das schaffe ich nicht.
Unglücklich für ein Format, in dem man reden muss.
Ja, oder für Menschen, die atmen.
Da musst du auf jeden Fall noch ein bisschen aufstocken. Ich meine, wir zwei als absolute Trikot-Fans hier, da musst du deinen internationalen Teil deines Trikot-Kleiderschranks so ein bisschen aufstocken. Schreibt Michael Strohmeier doch mal gerne, welche Nation er sich zulegen soll.
Ja, also ich muss sagen, jetzt schon bin ich mir jetzt sehr sicher, dass es ein Curaçao-Trikot geben wird.
Oh, legst du dich schon fest?
Wir haben ja schon über Curaçao gesprochen, aber da muss ich sagen, was in den letzten Tagen da Social Media mäßig von den Jungs abgefeuert wurde, was die für eine Partystimmung machen, was das einfach für eine fantastische Atmosphäre da ist, das gefällt mir sehr gut.
Geile Karibik-Stimmung.
Ach nee, stimmt, ich habe noch ein Island-Trikot.
Ja, stimmt, hat's auch schon mal ein paar Mann hier, ne?
Ja. Ja. Guck an, die Kleinen.
Doch internationaler als erwartet. Aber ja, wie gesagt, Tipps für internationale Trikots gerne direkt an Michael Strohmeier und dann schauen wir mal, was dann vielleicht in der kommenden Saison hier mal deinen Oberkörper ziert. So, wir steigen jetzt hier mal ein in den zweiten Teil der großen WM-Vorschau. Wir hatten aufgehört im ersten Teil mit der Gruppe F und dementsprechend machen wir weiter mit Gruppe G. In Gruppe G erwarten uns Belgien, Iran, Neuseeland und Ägypten.
Ja, Gruppe G wie ewiger Geheimfavorit. Die belgische Nationalmannschaft mit mehreren goldenen Generationen, aber nicht im erfolgreichen Sinne.
Also, eher Blechgeneration, ne?
Ja, da gab es viel Vorschusslorbeeren und wenig Erfolg. Man hatte sehr, sehr gute Spieler. Nie so richtig aus dem sogenannten Quark gekommen.
Ja, so die Generation um De Bruyne, Lukaku, ne, das waren so die großen bestimmenden Namen. Also durchaus Spieler in der Weltklasse oder nah an der Weltklasse. Hatte man ja einige in den letzten Jahren zusammen. Aber ja, so richtig hat es dann nie funktioniert. Also, dass man mal irgendwo ein Finale erreicht hat oder so, das hat nicht geklappt. Ja, wie sehen wir die Belgier jetzt aktuell? Also, ich würde sagen, jetzt nicht unbedingt in Richtung goldene Generation unterwegs, oder?
Nee, also die Zeiten sind tatsächlich vorbei. Es war ja so 2010er, also jetzt 16 Jahre her, die Jungs sind mittlerweile alle keine Jungs mehr.
Aber trotzdem, noch dabei, ne? Also Kevin De Bruyne ist noch dabei mit seinen 34, Romelu Lukaku mit seinen 33 noch dabei. Also die Namen aus dieser, ne, vermeintlichen goldenen Generation, die liest man auch jetzt noch. Axel Witsel ist dabei mit seinen 37 Jahren. Also da sind Thibaut auf jeden Courtois. Fall ein paar, genau, Courtois, ne, 34 schon. Also die sind schon noch am Start, aber die sind natürlich auch irgendwo im Spätherbst ihrer Karriere mittlerweile. Ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist die graue Generation jetzt. Ja. Aber also eine Sache, die vielleicht die Belgier also positiv stimmen könnte für diese WM, ist tatsächlich die Gruppe.
Ja, das stimmt. Die ist sportlich überschaubar schwierig, würde ich sagen. Ja,
ich würde sagen, viel Glück gehabt. Also sehr, sehr machbar.
Ja, würde ich auch sagen. Also Belgien schon ein klarer Favorit. Ne? Also wollen wir jetzt den Kader der Belgier auch nicht schlechter machen, als er ist. Da sind schon noch ein paar. Ich
bin kein Favorit auf die Titel, aber in
genau, aber ne, wenn man mal alleine guckt, so Jeremy Doku von Man City, das ist schon ein Spieler der Extraklasse in der Premier League. Ne? Also das ist schon ein bekannter Name. Leandro Trossard zum Beispiel noch von Arsenal. Bekannter Name, der jetzt im Champions League-Finale gespielt hat. Da sind schon auch noch ein paar richtig gute Jungs dabei. Amadou Onana möchte ich noch erwähnen von Aston Villa, Euroleague-Finale gespielt. Da sind auch gute dabei, aber die Gruppe wird man gewinnen, bin ich mir sicher. Aber wie weit es danach noch reicht, eher kritisch.
Ja, ich würde mal sagen, Achtelfinale ist schon machbar, je nachdem, was man für ein Momentum hat. Aber insgesamt nicht mehr der Glamour der vergangenen Tage, der ja auch nur aus Namen bestand.
Genau, aber vielleicht ist es auch gerade das Momentum der Belgier, jetzt wo alle so sagen, ja komm, die goldene Generation, das ist jetzt auch mal vorbei, ne? Ihr seid jetzt irgendwie wieder abgerutscht zu so einem mittelklassigen Team. Vielleicht genau in dem Moment entsteht eine Mannschaft bei den Belgiern, die dann besser ist als die Einzelspieler, die sie die Jahre davor immer hatten.
Das ist sogar gar nicht so unwahrscheinlich, dass man das mitnimmt. So ein bisschen so als Trotzreaktion vielleicht.
Ja, ne? Oder halt die Homogenität der Mannschaft, die dann besser ist als die Einzelspieler. Kann ich jetzt wirklich nicht einschätzen, ob das hier der Fall ist bei der Mannschaft. Aber manchmal gibt es ja auch Mannschaften, die entwickeln sich in einem Turnier erst. Ne? Vielleicht gelingt den Belgiern das ja jetzt mal.
Ja,
Ägypten ist der zweite Club hier, das zweite Land natürlich, in dieser Gruppe. Ja, natürlich allen voran Mo Salah mit seinem sicherlich letzten Auftritt auf großer internationaler Bühne. Ne?
Würde ich jetzt auch mal vermuten, dass der Mann langsam mal genug hat. Wobei,
da ist 33 jetzt.
Mit 37, also wir werden heute noch über eine Mannschaft sprechen, wo ein Leistungsträger sogar noch älter ist.
Ja gut, das kann sein, dass er vielleicht sogar noch eine spielt danach, aber da wird er natürlich jetzt nicht mehr auf der Höhe seines Schaffens sein dann. Ne? Also seine Prime ist vielleicht auch schon ein bisschen vorbei bei Liverpool. Ja,
das denke ich auch. Insgesamt Ägypten wohl der zweitstärkste Gegner, also die zweitstärkste Mannschaft in der Gruppe mit Omar Marmoush, den aktuell teuersten und besten Spieler des Kaders vorne im Sturm. Ja, ist
über Ägypten. Gute Offensive bei Ägypten, würde ich sagen, aber es schwächelt dann eher hinten raus. Ne? Defensive, Mittelfeld ist alles eher so lala. Offensiv bringen sie schon einiges aufs Tableau hier. Aber ne, in Anbetracht der doch eher schwachen Gruppe ist Ägypten ein Weiterkommen zuzutrauen, ne?
Ja, und das wäre dann eine Premiere, ne? Also bisher hat man die Gruppenphasen nicht überstanden und das wäre dann quasi Geschichte geschrieben. Ja. Auch wenn es dann nur das 16-Finale ist.
Ja. Kommen wir jetzt zu dem Land, was es wahrscheinlich am schwierigsten hat bei dieser WM, dem Iran.
Ja.
Politische Spannungen ranken sich um das Team. Also das ist ehrlich gesagt schwer vorstellbar, dass sich da irgendjemand auf Fußball konzentrieren kann in dieser Mannschaft. Bei dem Ganzen, was da um die Mannschaft herum passiert, um dieses Land herum ja sowieso passiert. Also ich meine, es ist ja irgendwo absurd. Ne? Ein Land, was sich ja irgendwo im Krieg mit den USA befindet, kommt für eine WM in die USA und wird da ja behandelt wie der Staatsfeind Nummer 1. Ne? Die dürfen ja nur für die Spiele rein ins Land, werden danach sofort wieder raus eskortiert. Ich glaube, deren WM-Camp ist ja auch in Mexiko und nicht in den USA. Also das ist für mich absurd. Also
kannst du sportlich, brauchst du da auch eigentlich nicht großartig drüber reden, weil das überhaupt nicht im Verhältnis steht. Das kam heute raus, dass sämtliche Fans, die sich Karten gekauft haben, kein Visum bekommen für die USA. Da werden also alle Karten frei sein. Also
das ist hammerhart.
Wirklich, den Iran kannst du hier aus der Wertung rausnehmen. Die werden völlig erschöpft ankommen. Ja. Und völlig erschöpft wieder abfahren. Und als Spieler hast du da ja auch gar keinen Bock drauf. Also.
Ja, also das Allereinzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre wirklich so eine Jetzt-erst-recht-Stimmung, ne, dass diese Mannschaft dann irgendwie im Trotz über sich hinauswächst. Aber es ist schwer vorstellbar, dass man sich da auf Fußball konzentrieren kann.
Also was ich gerade auffällig finde im Kader, ist übrigens, dass kaum jemand Junges dabei ist. Also wenn man sich die Altersstruktur mal so ansieht, ich sehe hier einen mit 25, einen mit 24, einen mit 22, ansonsten alles älter.
Ja, spielt auch fast niemand in Europa aus diesem Kader. Ne? Der einzige Name, den man vielleicht schon mal gehört hat, der jetzt auch länger in Europa gespielt hat bei bekannteren Clubs, ist der Mittelstürmer Mehdi Taremi. Name, den man schon mal gehört hat wahrscheinlich, spielt jetzt im Moment bei Olympiakos in Griechenland, hat vorher bei Inter gespielt, bei Porto, da war er sogar richtig gut, aber die anderen Namen völlig unbekannt.
Ich hätte nur hier noch von Standard Lüttich Dennis Eckert Ayensa. kein Part seines Namens klingt irgendwie persisch, aber
ja, aber das ist doch der ist doch, meine ich, in Deutschland geboren, da habe ich doch mal was gelesen über den. Ja, der ist in Deutschland geboren, der ist eigentlich Deutscher.
Der ist in Bonn geboren.
Ja, genau. Der hat nämlich auch, der kommt aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach.
Ja. Ist jetzt auf jeden Fall Spieler bei Standard Lüttich und Nationalspieler für den Iran.
Ja.
Spannende Geschichte. Ja, deswegen, wie gesagt, also den Iran jetzt können wir hier, glaube ich, können wir hier rausnehmen. Was ich irgendwie schlimm finde, ist, was für ein Aufriss bei der letzten WM gemacht wurde über Politik und Sport und dass man das trennen muss und wie das Gastgeberland dann auch medial angegangen wurde, Katar, zu Recht auch. Und hier ist halt einfach okay. Also nicht okay, aber es ist halt irgendwie.
Es ist eine schwierige Diskussion, natürlich. Also wenn du jetzt mit der Maßgabe herangehst, du bewertest wirklich alles, was politisch passiert und ziehst quasi deine Konsequenzen daraus als Konsument des Ganzen, da müsstest du natürlich auch als Fußballfan bei diesem Turnier sagen, nee, komm, guck ich mir nicht an. So, wenn du konsequent bist, auf jeden Fall.
Ja.
So, aber vielleicht ist das auch irgendwie ein Learning, was alle aus dieser Katar-WM hatten, dass man das natürlich alles irgendwo schlimm finden kann, aber die meistens, glaube ich, dann doch mittlerweile voneinander trennen und dann sagen, okay, ich gucke mir das sportlich an, auch wenn ich da sicherlich vieles politisch scheiße finde. Ich glaube nicht, dass wir noch mal so eine WM wie in Katar erleben werden, wo auch von den Medien quasi vorgegeben wird, dass man das scheiße zu finden hat. Ich glaube, das wird es nicht noch mal geben, weil es führt die ganze Sache ja ad absurdum. Also die Medien, die es übertragen, sagen dir in der Übertragung quasi, du solltest es nicht gucken. So, das ist ja eine Sache, die kann ja nicht funktionieren. Bei allen schlimmen Dingen, die da passiert sind, ist das ja etwas, was nicht funktioniert. Also entweder sagst du, ich übertrage den ganzen Mist nicht und ich bin komplett raus hier, oder du überträgst es halt normal. Aber dieses die ganze Zeit moralisch vorschreiben, was du dabei zu fühlen hast, während du es konsumierst, ist absurd und das macht keinen Sinn.
Ich wollte es nur angesprochen haben, bei uns ist ja auch so, dass wir es ja trotzdem schauen und darüber sprechen und bewerten und uns den Fußball anschauen und so gut es geht. Ich sag mal, das Politische rauslassen, was aber in den USA dieses Jahr wirklich kaum möglich ist bei all dem, was passiert.
Ja,
und ich finde es wichtig, dass wir trotzdem zumindest einordnen, dass das eigentlich Heuchelei ist. Also müssen wir auch mal ehrlich zu uns sein, das ist eigentlich Heuchelei.
Ist so. Aber wie willst du heutzutage als Fußballfan deinen Lieblingssport konsumieren, ohne eine gewisse Art von Heuchelei zu betreiben? Das ist unmöglich. Das sage ich ganz. Ja. Und nicht mal da. Und in
nicht
der Kreisliga,
mal da, weil da kriegen die auch schon Geld.
Da verlassen Leute ihren Heimatverein für 50 Euro im Monat. So. Und da ist es mittlerweile auch schon angekommen. Ne? Also das ist, ohne eine gewisse Portion Heuchelei kannst du heutzutage nicht mehr Fußballfan sein. Das ist leider so.
Und deswegen frönen wir dem Fatalismus und sagen uns, wir können es eh nicht ändern. Wir haben keinen Einfluss. Wir nehmen unseren Mikrokosmos, machen den so gut wie es nur irgendwie geht. Und den Rest können wir nicht beeinflussen.
Wir machen euch hier den Safe Space. Hier ist
lustig.
Alles schön. Genau, hier ist lustig. Hier natürlich ist
alles schön.
Genau,
eine gewisse, für YouTube, aber hier ist lustig.
Eine gewisse Einordnung gibt es auch hier, aber in erster Linie ist hier positiv. So, deswegen, also Iran können wir uns schwer vorstellen, dass da sportlich unter den Bedingungen irgendwas machbar ist. Der große Underdog in der Gruppe ist aber trotzdem Neuseeland.
Ja, der dann aber natürlich die Chance hat auf einen achtbaren dritten Platz, wenn man berücksichtigt, wie die Situation um den Iran ist. Neuseeland tatsächlich schon zum dritten Mal bei einer WM dabei. Und,
ja, die hatten es ja lange leicht, sich über den Ozeanienweg zu qualifizieren. Da gab es ja halt kaum Konkurrenz da.
Ne? Ja, gut, das stimmt. Sind achtbar ausgeschieden 2010.
Ja.
Und zwar ungeschlagen.
Ja, das war wild, ne? WM 2010, 3 Unentschieden in der Gruppenphase geholt und damit ungeschlagen ausgeschieden in der Gruppenphase. Das ist auch heftig.
Ja, alle Achtung. Ja, ich glaube, die größte Geschichte, die es aktuell zu Neuseeland zu sagen gibt, die ist vogelwild, möchte man meinen.
Die findet auf Social Media statt. Ne? Also es geht um Tim Payne. Den Namen hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwann gehört in den letzten Wochen. Ein eigentlich völlig unbekannter Spieler aus dem Kader von Neuseeland, der spielt bei Wellington Phoenix in Australien. Den kennt eigentlich keine Sau, aber vor dem Turnier gab es einen, ich weiß nicht, großen Streamer, Influencer, ich meine aus Südamerika, der eine riesen Community hat, Millionen von Follower hat, und der hat gesagt, okay, wir picken uns jetzt mal irgendeinen völlig unbekannten Spieler aus dieser WM raus, der auf Instagram nur ein paar tausend Follower hatte, und Tim Payne hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie 4000 Follower, also im Vergleich zu anderen Stars bei der WM ein Fliegenschiss, und machen den einfach zu einem Star auf Social Media. Ja. So, und das ist passiert, das ist angelaufen, das ist über mehrere Tage komplett durch die Weltpresse gegangen, und mittlerweile hat der Mann, glaube ich, 6 Millionen Follower oder so auf Instagram. Das ist einfach, das ist völlig wild. Also völlig aus dem Nichts ist der Mann einfach zum Superstar geworden.
Ja, ja, aber da sieht man natürlich auch, was für eine irre Macht so ein Trend oder so mediale Aufmerksamkeit hat, ne?
Also das stimmt.
Das ist schon verrückt, weil daran könnten ja theoretisch für den jetzt ja auch riesige Werbeverträge hängen.
Absolut. Haben die reich gemacht.
Ja, der wurde einfach Glück. Also das ist wie ein Lottogewinn ohne zu spielen. Als würde einer klingeln und sagen, Ding Dong, ja hallo, hier, ich bin's, Herr Westlotto. Hier, bitteschön. Ja, die 6 richtige mit Superzahl, das sind 58 Millionen. Willst du haben? Ja.
Wenn es sein muss.
Ja. Ciao. Hey, alles Gute damit.
Es ist irre, ne? Also um präzise zu sein, 5,5 Millionen Follower hat er Stand jetzt. Also noch nicht ganz an den 6 dran, aber 5,5 Millionen Follower auf Instagram, da kann ich dir sagen, also da kannst du allein von den Einnahmen kannst du aber sehr gut leben,
die du da machst. Wann werden wir entdeckt, Max?
Genau, wer macht uns groß hier?
Ja.
Das ist die große Frage. Ja, also, aber Neuseeland, geile Geschichte.
Neuseeland, ich glaube, wobei, ne, je nachdem, wie Belgien und Ägypten auftreten, Neuseeland vielleicht mit 2 Unentschieden und einem Sieg gegen den Iran auf einmal plötzlich Dritter oder sogar Zweiter.
Ja. Sie haben einen sehr treffsicheren Stürmer, Chris Wood, den kennt man aus der Premier League, der spielt bei Nottingham, der trifft da auch regelmäßig, ich glaube nicht in der abgelaufenen, sondern Saison davor war der richtig gut in der Premier League, da hat er richtig viele Tore gemacht für Nottingham, das ist ein Spieler mit europäischem Format, also der könnte seine Tore tatsächlich machen.
Ja, mal abwarten, wie Neuseeland uns zu überraschen weiß.
Ja, hat in der Premier League 24, 25 mal stabile 20 Hütten gemacht.
Boah. Das ist ordentlich. Wie man so schön sagt, der weiß, wo das Tor steht.
Ja. Ja, also, das war die Gruppe G. Wir gehen weiter zur Gruppe H. Und da haben wir Kap Verde, Saudi-Arabien, Spanien und Uruguay.
Ja, also, das natürlich auch eine intensive Gruppe, würde ich jetzt mal sagen. Gerade Uruguay und Spanien werden sich wahrscheinlich nichts geben. Kap Verde und Saudi-Arabien da die großen Außenseiter.
Ja.
Und von mir aus können wir auch gerne direkt mit Kap Verde reinstarten, weil wir die Kleinen mögen.
ja, Debütanten aus Kap Verde. Erste Weltmeisterschaft für den kleinen Staat. Ich weiß nicht, was ist, ist Kap Verde eine Inselgruppe vor Portugal?
Ja, ich meine schon.
Ich meine ja, ne?
Ich meine, das waren doch die. Also, ich würde das jetzt mal, da sind wir wieder perfekt vorbereitet. Also, so, Land in Afrika. Ist das vor Afrika sogar?
Ja, gut, ja, okay, das wird dann irgendwo dazwischen
ist
sein.
Ist das nördlich von den Kanaren vielleicht?
Ja. Das kann sehr gut sein. Aber die haben ja eine Verbindung zu Portugal auf jeden Fall.
Ja.
Gibt auch viele portugiesische, also portugiesisch-stämmige Spieler in diesem Kader. Ja. Dementsprechend besteht da eine Verbindung, genau. Also Kap Verde, erste Weltmeisterschaft. Ja, also wenn man sich den Kader anschaut, ein paar europäische Spieler gibt's da, ne, die auch recht beachtlich unterwegs sind. Also Logan Costa, Innenverteidiger von Villarreal, hat man vielleicht schon mal gehört, irgendwo aus europäischen Wettbewerben, 15 Millionen Marktwert, ne, das ist schon ordentlich. Also den einen oder anderen hat man da mal eingebürgert in den letzten Jahren. Ne?
Ja, also ein paar Legionäre oder einige Legionäre unterwegs, unter anderem auch Wagner Pina von Trabzonspor, vielleicht noch zu erwähnen, und Sidney Lopes Cabral von Benfica Lissabon. Also ein paar auf europäischem Parkett sind da schon unterwegs. Dennoch wird man wohl
aber Platz 3, also ich meine, Saudi-Arabien würde ich jetzt nominell sportlich schlechter einschätzen als Kap Verde, ne? Platz 3 könnte sogar machbar sein,
ja,
ne?
Ja, das könnte tatsächlich machbar sein, aber das hängt dann sehr stark von Saudi-Arabien ab. Blue Sharks ist deren Bezeichnung, das finde ich auch irgendwie
ist geil.
Ja, ist schon gut, ne? So diese Tierbezeichnungen von Mannschaften.
Ja.
Das gibt es in Deutschland nicht, ne?
Nee, zum Beispiel die Elfenbeinküste sind ja die weißen Elefanten, ne?
Ja.
Ja, die sind ja in meinem Herzen, ne? Die habe ich ja im ersten Teil schon zu meinem Geheimfavorit gemacht. Den Elefanten halte ich die Stange.
Ja, selbst wenn er im Raum steht.
Ja. Ja, dann kommen wir mal zu Saudi-Arabien, ne? Gerade schon angesprochen, der zweite Underdog in der Gruppe, wo ich sagen würde, sehe ich unter Kap Verde.
Ja. Wo wir gerade beim Thema sind, die sogenannten grünen Falken.
Ja.
Wusste ich auch nicht. Dass sie da den Spitznamen schon 7-mal bei WMs dabei, also bei Weltmeisterschaften dabei.
Ja.
Das ist ordentlich.
Das ist ordentlich.
Aber geht natürlich trotzdem als als Underdog in die Gruppe.
Ja. Ja, so ein Name, den man noch von der letzten WM kennt, ist Salem Al-Dawsari. Der hatte damals das Siegtor gegen Argentinien geschossen, ne? Die hatten ja in der Gruppenphase 2022 gegen Argentinien sogar gewonnen. Das war ja eine der großen Sensationen der WM vor 4 Jahren. Und der hatte das Siegtor gemacht.
Ja, kann natürlich auch sein, dass wir komplett überrascht werden von Saudi-Arabien.
Ja, und vielleicht unterschätzen wir die ein bisschen.
Ne? Das ist halt, ja. Vielleicht trägt es ja auch langsam Früchte, dass man sich so viele Topstars in die Liga geholt hat, um dann vor Ort tatsächlich einfach davon zu profitieren. Ne?
Also. Ja, wobei, wenn ich mir den Kader bei Transfermarkt angucke, also die ein bisschen nennenswerten Marktwert haben, die spielen halt auch nicht in Saudi-Arabien. Ne? Also die spielen dann schon in Europa. Also.
Ja klar, also dass du in Saudi-Arabien nicht einen hohen Marktwert erzeugst, das ist klar. Aber du spielst halt trotzdem auf einem höheren Niveau,
ja,
wenn da Leute spielen, die kicken können. Das wollte ich damit
das
eigentlich
stimmt,
sagen.
Ne? Das kann sein. Ne? Vielleicht ist da ein gewisser Zuwachs an Qualität dann irgendwo auch erkennbar in Saudi-Arabien. Auch wenn das Einkaufen dieses Zuwachs von Qualität doch recht teuer war, möchte ich mal sagen.
Ja gut, wenn man es hat, dann
wer hat, der hat.
Dann kann man es auch ausgeben.
Ja, so, dann kommen wir mal zu den Spaniern, die wir ganz sicher in den engen Favoritenkreis auf den Titel zählen wollen und natürlich auch in der Gruppe absolut favorisiert sind.
Ja, also Spanien als, ich komme mir jetzt vor, als würde ich jetzt hier irgendwie beim Doppelpass ein paar Plattitüden raushauen. Mit den Spaniern musst du immer rechnen. Ne? Also nein, Spanien hat eine absolute Top-Mannschaft, ist Favorit auf den Titel mit und da braucht es, glaube ich, gar nicht viel Erklärung. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt durchgehen müssen und sagen müssen, dass es mit Lamine Yamal und Pedri zwei einigermaßen okay Fußballspieler gibt. Ne?
Also ja, klar. Und davon haben sie natürlich auch noch ein paar mehr. Ne?
Ja,
so ist es ja nicht. Also der Kader strotzt vor Weltklasse, das muss man sagen. Und die haben ja vor 2 Jahren bei der EM hier in Deutschland auch schon bewiesen, ne, dass sie eben, ja, nicht nur um Titel spielen können, sondern auch Titel holen können. Also gehen ja als amtierender Europameister in dieses Turnier rein und damit absolut favorisiert, gehört für mich zu den 2, 3 ganz großen Favoriten auf den Titeln. Aber ja. Ich glaube, und das werde ich noch mal ganz am Ende dieser Folge noch mal in aller Ausführlichkeit kundtun, ich glaube, dieses Turnier wird anders. Es wird auf andere Dinge ankommen und deswegen glaube ich auch nicht, dass jetzt einfach klar ist, dass die Spanier bis ins Finale durchgehen. Aber warum ich das glaube, erzähle ich am Ende der Folge.
Okay, ich hätte noch einen Appell. Ja. Ich möchte nicht bitte sagen, weil ich finde schon, am liebsten würde ich es bestimmen, befehlen, diktatorisch quasi voraussetzen für die gesamte deutsche soziale Medien- und Medienlandschaft. Und zwar, ich möchte einfach keinen einzigen dämlichen, verblödeten, hirnrissigen Spruch zu Marc Cucurella hören. Keinen einzigen. Ich möchte keinen einzigen Handspiel, Gag, Kommentar. Nee, begrabt es, lasst es gut sein, lebt damit, es ist vorbei, es ist geschehen, es war nicht seine Schuld, es war nicht sein Fehler, es war eine Schiedsrichterfehlentscheidung, basta, um es mal italienisch zu sagen.
Sowieso, der Hass hätte sich über Anthony Taylor ergießen müssen und nicht über Marc Cucurella.
Es war damals schon dumm und es ist jetzt noch mal dümmer in der Nachbetrachtung. Ja. Also lasst diese Cucurella-Scheiße. Lass den Mann einfach nur Fußball spielen. Der kann doch wirklich nichts dafür.
Ist ein netter Appell, aber wir wissen beide, dass das trotzdem dazu kommen wird.
Ich will nur, dass, wenn ich mich darüber aufrege, ich vorher sagen kann, ich hab's versucht.
Ja. Du hast es ja gesagt. Ja, also Spanier, absolute Top-Favoriten in diesem Turnier, absolut. Ja. Dann kommen wir noch zu Uruguay. Da kommt die von uns schon im ersten Teil mehrfach propagierte südamerikanische Giftigkeit in die Gruppe rein. Und ich glaube, die Uruguayer, also wenn wir über die südamerikanische Härte gesprochen haben, auch im ersten Teil, ne, zum Beispiel bei Ecuador in der deutschen Gruppe, die Uruguayer sind die Meister der südamerikanischen Härte.
Ja. Da ist eine Menge Biss drin und das.
Nee, diesmal nicht, ne? Ist ja nicht dabei.
Nee, aber das ist ja, also ich wollte nur sagen, das ist ja das Heritage quasi, was daherkommt. Ja. Also, Valverde, als Federico Valverde war ja sogar noch Thema bei Real Madrid, wenn ich mich nicht täusche, was diese Giftigkeit
angeht. Ja, hat sich ja geprügelt, ne, mit Tchouaméni. Also der Uruguayer an sich lässt sich nichts erzählen da in der Kabine von Real Madrid. Ja, also wenn man mal auf den Kader schaut von Uruguay, ne, da sind natürlich schon ein paar sehr bekannte Namen dabei. Allen voran Fede Valverde ist der Superstar dieses Teams. Ja. Weltklasse-Spieler bei Real Madrid. Ein 1000-Sasser im Mittelfeld. Der kann ja quasi alle Positionen gleichzeitig spielen. Sechser, Achter, Zehner und teilweise auch auf dem Flügel. Extrem polyvalent einsetzbar, finde ich auch ein Spielertyp, den ich super gerne sehe. Also Valverde ist ein absolutes Multitalent im Mittelfeld. Deswegen auch ganz, ganz wichtig natürlich für Uruguay. Daneben trotzdem noch ein paar bekannte Namen. Manuel Ugarte von Man U zum Beispiel, Rodrigo Betancourt von Tottenham, die kennt man aus der Premier League. Beides Sechser. Aggressive, harte Sechser. Und einen
müssen wir erwähnen.
Einen kennt man ja noch aus Gelsenkirchen, ne?
Ja, ich weiß jetzt nicht, meinst du jetzt Rodriguez oder Varela?
Beide im 2x2.
Beide sind auch dabei, nur es sind andere Varelas und andere Rodriguez. Nein, es geht natürlich um Rodrigo Salazar.
Ja, natürlich.
Rodrigo Salazar
Slytherin.
Ist am sogenannten Stissel, hat ja einen wahnsinnigen Sprung gemacht. Ist ja in der Europa League auch auf Freiburg gestoßen, mittlerweile einen fantastischen Marktwert erreicht, wovon Schalke 04 auch noch mal profitiert und ist im offensiven Mittelfeld gesetzt.
Ja, genau. Also der wechselt ja zur kommenden Saison vom SC Braga, wo der richtig aufgeblüht ist. Das ist ja von Schalke zu Braga gegangen. Da ist der richtig aufgeblüht in Portugal. Und das haben auch die Topclubs in Portugal gesehen. Deswegen wechselt der für 30 Millionen zu Sporting Lissabon. Ne?
Ja, also.
Und da kriegt nämlich Schalke noch einen Anteil, ne? Weil die eine Weiterverkaufsbeteiligung
haben. 3 Millionen kriegen die, glaube ich.
Ja, 10%. Das ist stabil. Ne? Einfach mal so geschenkt. Ne? Diese Weiterverkaufsbeteiligungen sind eh immer geil. Ne? Ja. Die verhandelst du damit rein und Jahre später kommt das, ach so, ihr kriegt hier übrigens noch 3 Millionen.
Ja.
Geil. Das ist wie Tim Payne mit seinen Instagram-Followern. So. Ja. Einfach nicht mit gerechnet, aber trotzdem reich geworden.
Wie dadurch. Bei Monopoly. Sie haben geerbt. Ziehen Sie 3 Millionen an. Übrigens, Fun Fact, Rodrigo Salazar hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich.
Das ist
wie, schön. Wie ich. Und Klaas-Jan Hüntelaar. Also zufällig.
Also Uruguay-Trikot mit Salazar könnte in die engere Auswahl für dich kommen hier.
Boah, ja, ich seh schon, also es wäre schön, wenn der Westlotto-Mann klingeln würde, wenn das so weitergeht.
Also alles in allem, die Uruguayer für mich für Platz 2 prädestiniert in dieser Gruppe, auf jeden Fall. An die Spanier werden sie nicht ganz rankommen, aber die werden denen auch in der Gruppe schon einen heißen Tanz bieten. Ich glaube, die werden richtig unangenehm zu spielen sein für die Spanier. Mhm. Und ich traue den Uruguayern auch über die Gruppenphase hinaus einiges zu, weil die in allen Mannschaftsteilen europäische Klasse dabei haben, also auch defensiv, auch offensiv, eine ganz große Härte mitbringen, die ist immer schwierig zu bespielen. Also ich sehe die Uruguayer richtig positiv.
Ja, aber halt aufgrund der Mentalität, aufgrund der Giftigkeit.
Ja, aber auch die europäische Klasse. Ne? Also ohne die spielerische Klasse wird es dann auch nicht gehen im Turnier. Und da haben sie wirklich bekannte Namen dabei. Also ich wäre positiv gestimmt.
Ja. Punkt.
So viel zur Gruppe H. Und wer H sagt, muss auch I sagen.
Ja, die Gruppe I bestehend aus Frankreich, Irak, Norwegen und dem Senegal. Ja. Würde ich mal sagen, bunte Truppe. Also das ist wirklich
von allem etwas.
Ich würde sagen, der Irak wird über diese Verlosung, diese Auslosung nicht ganz so glücklich gewesen sein.
Ja, wäre aber in jeder Gruppe der große Underdog gewesen. Ja. Ne? Also,
ja.
Fangen wir mal mit dem Irak an. Ne? Also da ist erstmal der Fakt überraschend, dass das nicht die erste WM-Teilnahme ist.
Ja, das stimmt. Also das hätte nicht drauf gewettet, weil ich wette nicht. Aber wäre schon etwas gewesen, was ich gedacht hätte, dass der Irak noch nie teilgenommen hat. Aber wann war's? Jetzt habe ich mich hier verscrollt.
86 waren sie
86.
Schon mal dabei.
War der Irak schon mal bei einer WM dabei.
Also. Ja, also zweite Teilnahme dann schon. Ja, absoluter Underdog. Wenn man ein bisschen auf den Kader schaut, da sind ein paar wenige, die in Europa spielen. Bei Venedig, bei Utrecht sehe ich hier zwei. Der bekannteste vielleicht bei Nashville SC, da gibt es Ahmed Kassem. Mhm. Vielleicht sogar ein bisschen hoffnungsvolles Talent, sogar aus der MLS. Ja, also ein bisschen Klasse ist dabei. Also mehr Legionäre als bei den anderen kleineren Nationen. Aber ich glaube, nicht viel möglich in der Gruppe.
In der Gruppe nicht. Sind übrigens die Löwen von Mesopotamien, ne? Um das mal noch ergänzend hinzuzufügen. Vielleicht müssen wir mal irgendwie so eine Grafik machen mit allen Tieren.
Ja, und die in der Tierlist ranken.
Boah, in der Tierlist, ja. Ich wollte gerade sagen, wie witzig wäre das denn zu ranken, ob das ein cooles Tier ist und cooler Spitzname oder nicht. Können wir mal drüber nachdenken.
Ja, und jetzt kommen wir zu einem sogenannten Geheimfavoriten.
Frankreich.
Die haben nicht viele auf dem Zettel, aber wir haben sie auf dem Zettel. Nein, es geht um die Wikinger aus dem hohen Norden.
Ja.
Die Norweger.
Die Norweger, die ja mit einer sensationellen Qualifikation mit einer sensationellen Qualifikation die WM-Teilnahme gelöst haben und mit Erling Haaland natürlich auch ein Stürmer-Aushängeschild haben, wo man an sich schon damit rechnen muss, dass da ein paar Buden fallen. Aber insgesamt, und das finde ich faszinierend, sind die Norweger so ein bisschen unterm Radar, was ihre Qualität angeht.
Ja.
Weil wenn man sich den Kader anschaut, dann sind da doch einige von Klasse. dabei.
Ja, der Kader, der strotzt vor Klasse. Das ist wirklich so. Das ist nicht nur Erling Haaland. Erling Haaland natürlich allen voran. Der große Superstar, auf jeden Fall. Aber daneben ist noch jede Menge Klasse dabei. Also allein jetzt hier von Leipzig dabei, Antonio Nusa ist natürlich ein ganz sehr hoffnungsvolles Talent, der auch schon richtig gut war bei Leipzig. Martin Ødegaard, ein Weltklasse-Spieler von Arsenal aus der Premier League. Da sind große Namen dabei. Julian Riasson vom BVB werden wir da sehen. Und darüber hinaus eben ganz, ganz viele andere noch, die auch in den europäischen Top-Ligen spielen, da Stammspieler sind, wichtige Spieler sind. Und das macht so die Gesamtklasse von Norwegen aus. Drei Mann haben sie auch dabei von Bodo Glimt, ne? Also auch dem Sensationsteam aus der Champions League. Jens-Petter Hauge ist selbstverständlich auch dabei. Ne? Also auch da so aus der eigenen nationalen Stärke, die man ja mit Bodo Glimt in der Champions League durchaus ausgespielt hat. Auch da sind ein paar dabei, ne, die das Team noch mit nach vorne bringen. Die haben es bewiesen für einen kleinen Club. Also das ist für mich ein sehr, sehr homogener Kader, dem ich ganz, ganz große Überraschungen zutraue. Und ich sage jetzt einfach mal, Norwegen im Halbfinale.
Okay, ja, das
hau ich jetzt einfach mal raus.
Das ist eine heftige Nummer. Es hängt natürlich sehr stark vom Turnierbaum ab, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Aber ja, warum nicht? Also mit ihrer Geschlossenheit, mit der individuellen Klasse, mit der gemeinschaftlichen Klasse, mit dem mit auch der gewissen Körperlichkeit kann das durchaus sein. Ich möchte eine Sache entgegenwirken und das wird vielleicht ausschlaggebend sein für eine schlechtere Performance der Norweger und das ist das Klima. Das Klima wird ein Knackpunkt sein, weil, also ich halte es nicht für Zufall, dass die meisten norwegischen internationalen Spieler in der Premier League in Norwegen oder in Deutschland unterwegs sind. Es gibt ein paar Ausnahmen, die dann auch im Süden unterwegs sind, aber die meisten sind dann doch im kälteren Regionen unterwegs. Und es gab jetzt auch Bilder, wie sie in den USA, in US und A, auf dem Platz sind bei strahlendem Sonnenschein und alle platt auf dem Boden liegen und erstmal Sonne tanken, damit sie sich dran gewöhnen. Also das wird sicherlich nochmal ein Thema werden.
Die Wetterkapriolen auf jeden Fall. Da müssen wir später nochmal drüber sprechen. Das wird generell ein großes Thema. Aber wenn wir jetzt alle mal rein von der fußballerischen Klasse ausgehen, sehe ich Norwegen als ganz, ganz großen Geheimfavoriten. Und die werden wir lange sehen in dem Turnier. Die werden lange dabei sein, ja. Also das ist der ganz große Geheimtipp bei dieser WM für mich. Und als letztes in dieser Gruppe, die Gruppe komplettiert wird von, ach Quatsch, wir sind erst beim, Frankreich hatten wir noch nicht, wir sind beim dritten in dieser Gruppe, dem Senegal.
Ja, den Senegal wollen wir ehrenwerterweise auch noch erwähnen in dieser Gruppe. Schau mal gerade kurz, was haben
legal,
die
legal, illegal, scheißegal, ja,
genau.
Illegal.
Die Löwen von Teranga, also wir sind wieder im Löwen-Game unterwegs.
Na klar.
Zum vierten Mal 2002, 2018, 2022 bei einem Turnier dabei. 2002 war war so ein bisschen ein Fußballmärchen, kann man sagen.
Ja, bis ins Viertelfinale gekommen, ne? Die Senegalesen. Und die haben ja in der Gruppenphase damals Frankreich geschlagen.
Ja.
Das war ja das ganz, ganz große Ding. Und deswegen war das ja auch so besonders, dass Senegal und Frankreich jetzt wieder zusammen in einer Gruppe sind. Damals 1-0 gewonnen, 2002. Wer hat das Tor gemacht für Senegal? Schnell, 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 schnell. Wisst ihr es da draußen? Papa Buba Diop, natürlich.
Ah, ja. Guck an. Ja, wer hat's gewusst, schreibt uns in die Kommentare. Aber man muss sagen, der Senegal ist auch mit einer guten Truppe da. Ne? Also das ist jetzt nicht so, also die Gruppe an sich ist nicht leicht. Also Irak,
klar, ja.
die können wir schon mal winken. Aber ansonsten hat man auch sehr viel internationale Klasse dabei, ne? Also
ja, der Senegal ist richtig stark besetzt. Also wenn man da mal den Kader durchguckt, ne, da ist viel Premier League-Klasse dabei. Haben wir sogar noch zwei Mann vom FC Bayern. Also Nicolas Jackson ist natürlich dabei. Das Talent Bara Sapoko Ndiaye, der auch so ein paar Mal schon reingeschnuppert hat bei den Bayern, ist dabei. Aber darüber hinaus haben die einen wirklich sehr, sehr homogenen Kader. Da sind viele Klasse-Spieler aus Europa dabei, eben aus der Premier League, aus der Ligue 1. das ist schon richtig gut. Also einer, der so heraussticht, ich gucke jetzt mal gerade durch, also besonders wichtig, Ismail Assar von Crystal Palace, richtig starker Rechtsaußen. Also das wäre einer so, auf den könnte man achten. Aber darüber hinaus, viele klasse Spieler dabei. Ja.
Und Sadio Mané gibt sich die Ehre.
Ja, der ist auch noch dabei. Stimmt, also haben sie auch noch Erfahrung dabei.
Haben sie auch noch ausgegraben.
Ja.
Lassen sie auch noch mal mitspielen.
Also der Senegal bringt viel Klasse mit. Also auch wenn die natürlich in einer schwierigen Gruppe sind mit Frankreich und Norwegen, als Dritter sehe ich die mit durchgehen ins 16. Finale.
Ja, denke auch, dass das nicht unrealistisch ist.
Ja. Und als Letztes in der Gruppe, einer der Top-Favoriten auf dem WM-Titel, Frankreich.
Ja, Frankreich. Auch da, glaube ich, einzeln drauf einzugehen, relativ sinnfrei.
Ja, Michael Olise, vielleicht das sportliche Aushängeschild mittlerweile bei Frankreich,
ja,
wo Kylian Mbappé ja immer mehr in Verruf gerät.
Ja, Kylian Mbappé, wir hatten es ja schon ein paar Mal besprochen in der etwas länger zurückliegenden Vergangenheit, dass diese Zeit bei PSG, die ja da zu lange war, die Entwicklung nicht weiterging, dann dieses Rumgepoker mit Real Madrid und jetzt in einen Real Madrid-Kader, der voller Einzelgänger und Persönlichkeiten ist. Alles in allem, klar, er hat noch seinen Wert, er hat noch seine Qualität, aber er geht halt da wirklich einen schwierigen Weg und wird dann halt überholt von Ousmane Dembélé, Weltfußballer, Désiré Doué, auch vom PSG.
Und Michael Olise allen voran. Ne?
Michael also Olise,
Den lieben sie jetzt mittlerweile auch in Frankreich, auch wenn der ja noch gar nicht so viele Länderspiele hat. Ne? Also so ganz lange, der ist ja erst seit seiner Bayernzeit so richtig auf dem Radar für die französische Nationalmannschaft. Aber der ist halt so überzeugend. Ich glaube, der hat im letzten Testspiel vor der WM hat er 3 Hütten gemacht. Ja. Also das ist überragend, was der zeigt jetzt auch für die französische Nationalmannschaft. Also der ist für mich mittlerweile eigentlich der Fixpunkt in dieser Offensive und nicht so sehr Kylian Mbappé. Und bei Mbappé gibt es auch immer wieder jetzt noch Unstimmigkeiten in der Mannschaft. Also da gibt es viele Bewegungen so in dem Kader, die ihn nicht gerne dabei haben. Ne? Das ist jetzt schon wieder ähnlich so wie bei Real Madrid, also auch bei Frankreich. Kylian Mbappé immer mehr so zum Außenseiter, streitbarer Charakter in der Mannschaft. Ich glaube, diese Verstimmung innerhalb des Kaders könnte vielleicht ein Punkt sein, der Frankreich dann um den Titel bringt, weil das dann, also natürlich die sportliche Klasse, der Kader ist mit Frankreich und Spanien das Beste bei dieser WM. Aber wenn es in der Mannschaft nicht funktioniert und wenn es da Probleme gibt mit einem, der Kapitän ist der Mannschaft, der ja eigentlich spielen müsste, aber mit dem dann vielleicht andere ein Problem haben, könnte es sein, dass so etwas Frankreich dann den Titel kostet.
Ja, glaube ich auch. Also da mal wieder ein Problem mit einem Spieler, dessen Ego zu groß ist, als dass andere Spieler in die Kabine passen, kann zum Beispiel den Norwegern zugutekommen in der Gruppe.
Ja, vielleicht.
Also Frankreich sehe ich auch nicht im Finale. Also vielleicht schaffen sie es aufgrund der individuellen Klasse, die sie ja unzweifelhaft haben, ins Halbfinale. Aber wenn diese Mbappé-Kriseleien nicht geklärt werden, dann wird das eine ganz, ganz bittere WM.
Ja, das stimmt. Das wäre so mein Foreshadowing für die Franzosen. Interne Probleme bringen die Franzosen um den Titel. Ja,
wäre auch meine Vermutung.
So, jetzt haben wir 3 Gruppen durch. Wir sind an der Hälfte angekommen. Wir machen an der Stelle eine kleine Pause und dann kommen wir gleich zurück mit der Gruppe J. Wie Jubel. Bis gleich.
Werbung.
Ja, kleine Werbepause an der Stelle und wir nutzen diese Werbepause für einen Hinweis auf Holy, denn Holy hat was Neues zur WM an den Start gebracht.
Ja, wir haben ja schon über die klimatischen Kapriolen gesprochen, die auf die Spieler bei der WM zukommen, also viel zu heiße Tage. So, und auch die werden wir natürlich auch in Deutschland haben. Und was machen wir, wenn es viel zu heiß ist? Dann müssen wir viel trinken. Und was machen wir, was tun wir da am besten rein? Elektrolyte. Und was kann da besser sein als Holy Hydration. Und absolut. Es gibt extra für die WM 3 neue Geschmacksrichtungen von Holy Hydration. Extra zu Beginn des der WM am 11.06. verfügbar. Und zwar Blueberry habe ich gerade schon reingehalten. Jetzt halte ich hier auch noch rein. Green Apple und Apricot. Also fantastisch fruchtige Sorten. Ich habe.
Was ist dein Favorit bisher? Boah,
Blueberry ist so geil. Ist wenn ihr Heidelbeeren, Blaubeeren mögt, so in Quark oder sonst was, es schmeckt unfassbar gut.
Ja, also ich liebe ja Green Apple. Ich bin da ein absoluter Fan von so leicht, wo so eine gewisse Säuerlichkeit noch dabei ist vom Green Apple, liebe ich absolut. Ja, also mein Favorit wäre hier Green Apple.
Ist was für Süßmäuler hier.
Ja, aber das könnt ihr ja selber mal herausfinden. Denn ab dem 11.06. gibt es diese drei neuen Hydration-Sorten im Shop bei Holy. Und die könnt ihr euch dann mal direkt unter Nagel reißen und durchprobieren, was da euer Favorit ist. Und wenn ihr bestellt bei Holy, dann nutzt doch unseren Code. Damit unterstützt ihr nämlich uns und schont auch noch ein bisschen euren Geldbeutel. Denn wenn ihr den Code FRITZSTROH5 nutzt, bekommt ihr volle 5 Euro auf eure Bestellung, wenn ihr zum ersten Mal bei Holy bestellt. Und wenn ihr den Code FRITZSTROH benutzt, dann bekommt ihr immer und zu jeder Zeit 10% auf alles.
Ja, und für die Nicht-Entscheidungsfreudigen empfehlen wir immer und fortwährend das Starter-Set. Und wenn ihr das Starter-Set Deluxe bestellt, dann bekommt ihr dieses heiße Teil dazu.
Thermoshaker.
Ein Thermoshaker, das heißt, er hält warm oder kalt, je nachdem, in welcher Temperatur ihr trinkt. Hat eine schwarz-graue, leicht Metall. Was ist das hier? So Lack. Nein, das ist matt. So, matt Farbe, goldene Schrift. Und kostet normalerweise 59,99 Euro. Aber mit dem 10%-Code sind es nur 54 Euro. Und das. Ja. Ist
da im Preis-Leistung. Da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen im Shop bei Holy. Das macht ihr jetzt und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Werbung.
Da sind wir wieder zurück bei Fritz und Stroh, die WM-Show.
Ja, und wir beschäftigen uns, wie angekündigt, jetzt als nächstes mit der Gruppe J. Mein lieber J.
In der Gruppe J kommen auf uns zu Algerien, Argentinien, Jordanien und Österreich. Und wir fangen mal an mit Algerien. Die sind nach 12 Jahren mal wieder dabei.
Ja, Algerien, ich würde mal sagen, eine der Mannschaften, die mit viel Hoffen in dieses Turnier gehen. Klassisches Außenseiter-Team, auch in dieser Gruppe.
Ein paar bekannte Namen sind dabei, ne? So aus der Bundesliga zum Beispiel Ibo Masa, ne? Der hat sich ja für Algerien entschieden und gegen Deutschland. Das kommt den Algeriern bei dieser WM natürlich zugute. Da haben sie natürlich einen richtig starken, spielstarken Zehner dabei. Und Mohamed Amoura von Wolfsburg, der abgestiegen ist mit dem VfL, aber sehr wahrscheinlich nicht da bleiben wird. Aber natürlich auch ein Mann mit Klasse ist.
Ja, okay, Fares Shaibi von Eintracht Frankfurt auch dabei.
Auch dabei,
und genau. Überraschenderweise merke ich gerade, dass doch einige Hochkaräter bei Algerien dabei sind. Nichtsdestotrotz.
Guck dir mal die Rückennummer 19 bei Algerien an. Was macht das mit dir?
Ach du heilige Mutter Gottes, was?
Na,
liebe Schalker,
das gibt's ja gar nicht.
Den noch? Das gibt's ja gar nicht. Nabil Bentaleb.
Ja.
Das ist ja crazy.
Hatte ich aber auch nicht auf dem Schirm, dass der noch irgendwo relevant dabei ist. Der spielt bei OSC Lille mittlerweile.
Ja.
Und ja, offensichtlich für Algerien noch eine feste Größe.
Ja. Ja, wenn es ganz kritisch läuft, dann wird die Nummer 23 und die Nummer 5 einfach eine Fusion miteinander machen und dann spielt dann Zinedine Zidane. Zinedine Belaid und Luca Zidane sind
ja. Rami Benzebaini ist auch dabei vom BVB, sehe ich gerade. Ne? Ja. Auch ein Mann mit Erfahrung und besonders bekannt auch aus der Premier League von Man City, Rayan Aidnouri, Linksverteidiger. Also haben auch durchaus europäische Klasse dabei, die Algerier. Also die sehe ich jetzt nicht so auf Niveau von Irak oder Jordanien oder so. Also Algerien schon eher so aufgestellt wie ähnlich wie Marokko vielleicht, können wir sagen.
Habe ich mich von meinem ersten Eindruck aufs Glatteis führen lassen, muss sagen, in der zweiten Betrachtung sicherlich hinter Argentinien, neben also könnte Österreich durchaus ärgern.
Ja, glaube ich auch. Vor allen Dingen, weil Österreich ja ersatzgeschwächt reingeht in die WM, kommen wir gleich drauf. Wir machen aber erstmal weiter mit dem Titelverteidiger Argentinien. Ja. Die ja die WM in Katar vor 4 Jahren gewonnen haben und somit als nomineller Titelverteidiger anreisen. Ja, glaubst du, die Argentinier können da den Titel verteidigen?
Habe ich irgendwie nicht so im Gefühl. Also ich muss auch fairerweise sagen, ich habe die WM vor 4 Jahren so aus dem Gedächtnis verdrängt, dass Titelverteidiger Argentinien etwas ist, was bei mir ein Ach ja ausgelöst hat. Also das hatte ich so gar nicht mehr direkt auf dem Schirm. Und ich muss sagen, ja, der Kader ist gut. Der Kader ist auch gut für die sicherlich Top 6, Top 4 im Turnier. Aber da sind dann doch andere Mannschaften deutlich stärker besetzt. Das Einzige, was man vielleicht anführen könnte, wäre die von uns schon propagierte südamerikanische Giftigkeit, die dafür sorgen könnte, dass die Argentinier weit kommen. Glaube aber, dass man da den Titelgewinn nicht wiederholen wird.
Ja, also natürlich ein paar europäische Topspieler sind da dabei. Julian Alvarez von Atletico, Lautaro Martinez von Inter. Das sind natürlich ganz bekannte Namen hier aus Europa. Nico Paz von Como, sehr aufstrebendes Talent dort. Ezequiel Palacios von Leverkusen ist dabei, sehe ich hier. Kennen wir natürlich aus der Bundesliga. Also da sind schon ein paar klasse Spieler dabei und allen voran natürlich Lionel Messi. Aber da ist ja die große Frage, was kann ein mittlerweile 38-Jähriger in Amerika spielender Lionel Messi diesem Team noch geben?
Ja. Publicity.
Ja. Ich glaube, also, sportlich dann echt nicht mehr so viel. Nee. Natürlich hat er eine Aura auf dem Platz, aber das ist nicht mehr vergleichbar mit dem Messi von vor 4 Jahren. Ne?
Aber man muss natürlich trotzdem, oder man kann trotzdem sagen, das ist eine Mannschaft, die sehr eingespielt ist. Es ist ein guter Mix aus erfahrenen und jungen Spielern. Also, ja.
6 Spieler von Atletico dabei. Also, das ist tatsächlich ein namhafter Block. Genau. Und die sind natürlich angepeitscht von Diego Simeone, denn sein Sohn Giuliano Simeone ist ja auch dabei von Atletico. Mhm. Da bringen die natürlich eine gewisse Eingespieltheit mit. Das ist vielleicht auch ein Faktor. Ne?
Ich würde sagen, Halbfinale ist möglich, aber Turnierbaum ist entscheidend. Das ist halt auch so ein bisschen das Nervige an dieser WM, dass da so eine richtige Prognose kaum möglich ist, weil es von viel zu vielen Faktoren abhängig ist.
Man kann es eher nur erstmal für die Gruppe sagen, ne? Und dann müssen wir schauen, wer da auf wen trifft überhaupt.
Sind auf jeden Fall Anwärter auf den Gruppensieg.
Das auf jeden Fall. Also Argentinien, ja, erweiterter Favoritenkreis jetzt, aber nicht im engeren Kreis. Ne? Also das glaube ich dann auch nicht. Da ist dann vielleicht auch der Fokus zu sehr noch auf Messi. Ne? Ich habe das Gefühl, die feiern den immer noch so durch wie vor 4 Jahren, aber der kann vielleicht dem gar nicht mehr standhalten mit seiner Leistung. Ja. Ne? Das ist dann natürlich auch irgendwann ein Problem.
Wobei ich das Gefühl habe, dass er ein bisschen bescheidener ist als sein Pendant. Bei einer anderen Mannschaft, über die wir noch sprechen werden, der dann sich dann doch gerne mal mehr in den Mittelpunkt rückt.
Ja, das stimmt. Jordanien, der große Underdog in dieser Gruppe, auch mit der ersten Weltmeisterschaft, die sie spielen dürfen.
Ja, also da muss ich sagen, kann ich sagen, was ich gerade bei Algerien gesagt habe. Das wird ein Abenteuer für die jordanische Nationalmannschaft werden und mehr auch nicht. Also der Kader Gesamtmarktwert beträgt 20,3 Millionen.
Und davon sind 10 Millionen nur ein Spieler. Also einen Namen, der ein bisschen bekannter ist in Europa, ist dabei von Stadren, Moussa Tamari mit seinen 10 Millionen Marktwert rechts außen. Und der Rest ist unter ferner Liefen.
Ja, also wird ein Abenteuer, alles Gute, auch privat, aber da wird man vielleicht sogar torlos aus der WM ausscheiden. Ja,
Ja, und dann haben wir die Österreicher, Deutschland 2, wie wir sie ja immer mal wieder gerne nennen hier. Natürlich ganz, ganz viele bekannte Namen, die wir aus der Bundesliga aus der Vergangenheit oder auch jetzt gerade natürlich kennen. Aber ja, die Österreicher haben kurz vor der WM einen ganz, ganz bitteren Rückschlag hingenommen, weil für mich der wichtigste Spieler in diesem Kader sich verletzt hat und für die WM ausfällt, Christoph Baumgartner von RB Leipzig. Ja. Der eine Bombensaison gespielt hat bei Leipzig. Und der wäre der entscheidende Mann gewesen bei Österreich.
Glaube ich auch. Also er ist derjenige, der Hoffnung, den Österreichern Hoffnung gemacht hat auf ein, nicht nur ein Weiterkommen, sondern sicherlich auch vielleicht sogar Achtelfinale aufwärts. Ja. Mit einer gewissen Geschlossenheit. Aber bei aller Liebe. Ja,
wer soll das kompensieren? Ne? Also dann spielt dann so Romano Schmid von Werder Bremen. So,
ja, Sasa Kalajdzic, Sascha Kalajdzic, oder Sascha? Weiß ich nicht. Kalajdzic, oftmals verletzungsanfällig. Marco Arnautovic mit 37 Jahren.
Auch nochmal dabei.
Michael Gregoritsch, der trifft, wenn er muss, ne? Aber das ist jetzt auch.
Ja, also Michael Gregoritsch, das sind so Namen, die hört man normalerweise sonntags nachmittags, wenn es heißt, ja, der FCA hat irgendwie 1-4 verloren und das einzige Tor von FCA hat Michael Gregoritsch gemacht. So, das sind so Namen.
Soll ich dir nochmal einen Namen zuwerfen für diesen Vibe? Florian Grillitsch.
Ja, absolut.
Also wirklich, die halbe.
Ja, und was sagst du zur Rückennummer 26 bei den Österreichern?
Jetzt kommt's. Ach du Scheiße, hör mir auf. Hör mir doch auf.
Massimo Schüpp.
Massimo Schüpp ist. Das kann doch nicht wahr sein, das ist doch ein Scam.
Nein, Alessandro Schöpf ist dabei, den wir ja noch aus seiner Schalke-Zeit kennen, der damals von Trainer Christian Groß für Massimo Schüpp gehalten wurde.
Also wirklich, das ist das Who is Who. Der deutschen Mittelmaß-Fußballspieler. Plus
Chukwueze hat man noch eingebürgert vom BVB.
Ja, ist auch wild. Aber du liest es hier durch und denkst dir so, jo, Philipp Lienhardt, Marco Friedl, Stefan Posch, Philipp Wehne.
Ja, Conny Leimer vielleicht jetzt sogar der wichtigste Spieler.
David Alaba,
den hätte man auf eine Stufe mit Baumgartner stellen können, gebe ich zu. Ne? Ja. Die beiden wären es gewesen. Aber Konrad Leimer als nomineller Rechtsverteidiger kann der nicht so viel Einfluss nehmen aufs Spiel.
David Alaba hat auch mal ganz gut gekickt irgendwann.
Ja, aber der ist ja die letzten 8 Jahre durchgehend verletzt gewesen. Also. Ja, was trauen wir Österreich zu in der Gruppe? Ja. Ist da was machbar? Platz 2 oder 3?
Ja, Platz 2 muss eigentlich trotzdem drin sein.
Ich auch, ja.
Klar, wenn Algerien da stark auftritt, dann wird Österreich Schwierigkeiten haben, aber eigentlich sicherer Platz 2.
Ja. Würde ich auch so sehen. Dann kommen wir auf die Gruppe K, die daherkommt mit Portugal, Kolumbien, Dr. Kongo und Usbekistan.
Ich liebe es einfach. Dr. Kongo ist wie die US und A.
Ja. Ja. Fangen wir mal an mit Portugal, würde ich sagen.
Ja, Portugal mit dem ewigen CR7. Also das ist falls es irgendjemand nicht verstanden hat, das ist derjenige, den ich gerade meinte als Pendant zu Messi.
41 Lenze mittlerweile auf dem Buckel,
Jahre
der Mann.
Alt und immer noch im Zentrum des Interesses aus seiner Sicht. Portugal definitiv einer der Mannschaften, auf die man aufpassen muss.
Ja.
Die man im Blick haben muss für die letzten 4 oder die letzten 2 sogar.
Ja, das wäre nämlich hier die Prognose von diesem Podcast. Portugal ist der Geheimfavorit auf den Titel. Und ich erkläre euch, warum.
Ja.
Portugal wird es nur schaffen, um den Titel zu spielen, wenn sie sich von Cristiano Ronaldo lösen und wenn sie sich auf das konzentrieren, was sie nämlich eigentlich haben. Das ist ein sehr, sehr starker PSG-Block. Denn die bringen mal eben 4 Spieler aus dem aktuellen titelverteidigenden Champions-League-Team von PSG mit auf der Linksverteidigerposition Nuno Mendes, einer der besten seines Fachs auf der Position. Und was für mich das Herzstück von PSG ist, ist es auch für Portugal. Und wenn sie das so zur Geltung bringen, dann sind sie für mich ein Titelfavorit. Nämlich mit Vitinha und Joao Neves. Die beiden zusammen bei PSG sind absoluter Zucker. Was Luis Enrique aus den beiden rausgeholt hat, ist der Wahnsinn. Das ist ein Mittelfeldduo, die bringen eine Laufstärke, die bringen eine Passsicherheit, die schleppen die Bälle nach vorne. Das ist absolute Weltklasse, die beiden zusammen. Und die sind eingespielt. Wenn Portugal um die beiden herum zusammen mit einem Nuno Mendes noch dabei, die sich gut kennen, ne? Wenn man da so einen Block bildet, das könnte das Herzstück von Portugal sein. Und dann haben sie drumherum natürlich auch immer noch ein paar gute Spieler dabei. Ein Bruno Fernandes von Man U, ein Bernardo Silva von Man City, ganz erfahrene Kräfte dabei, ein Leao von Milan. Das könnte ein richtig, richtig gutes Team sein, wenn sie sich von Cristiano lösen und auf das bauen, was eigentlich viel besser ist.
Ja. Ja, bei Leao muss man sagen, dass der möglicherweise erstmal eine Sperre während der WM bekommt, weil der hat sich nämlich im Testspiel mit Chile geprügelt und da wird gerade geprüft, ob man vielleicht sogar eine Sperre für die Weltmeisterschaft ausruft, was ich Quatsch finde eigentlich, aber. Ja, Giftigkeit von Südamerikanern, ne? Selbst in Testspielen. Ja, Cristiano Ronaldo, ich würde auch mal Joao Felix reinnehmen in die Riege an Personen, die man vielleicht.
Ja, aber der hat sich aufgegeben. Der ist ja auch zu Al-Nassr gegangen.
Ja, ne? Genau, also die man vielleicht mal rausnehmen sollte aus dem Fokus und wo man lieber die spielen lassen sollte, die dann vielleicht eine andere Mentalität mitbringen.
Warum da vorne Cristiano? Also, wenn sie ihm vielleicht die Rolle geben, also ich will nicht sagen, dass Cristiano Ronaldo heutzutage diesem Team nichts mehr geben kann. Das will ich nicht sagen. Also, aber setzt ihn doch als erfahrene Alternative von der Bank ein. Ja. Wenn du den die letzten 20, 25 Minuten hast, das ist doch ideal. Dann kann der sicherlich diesem Team auch noch was geben, aber nicht als Stammspieler. Dann lass doch einen Gonzalo Ramos von PSG da vorne spielen. Dann hast du sogar vier Mann von PSG da direkt in der Startelf. So einen richtig guten Block. Das wäre es. Also wenn Portugal Cristiano die etwas zurückgezogene Rolle von der Bank geben kann, ohne dass der Mann durchdreht, dann halte ich Portugal für einen Titelfavorit.
Kannst du dich an die Geschichte erinnern, 2016, wie er Halbfinale oder im Finale sogar ausgewechselt wurde und von außen gecoacht hat und es nachher dargestellt hat, als hätte er dadurch den Titel geholt? Es gab Interviews danach mit Portugal-Spielern, die gesagt haben, also bei aller Liebe, aber den Mann haben wir nicht gehört da drin. Also der war nicht zu hören.
Da hat doch Eder damals das entscheidende Tor gemacht. War doch 2016,
ja, 2016.
In Frankreich.
Da war der gute Mann auch schon 31. Und da wurde er ja dann, war im Finale draußen. Ich weiß auch nicht mehr warum, ist mir auch egal.
Er wurde ausgewechselt, das war das Ding. Ja. Aber da war er ja auf der Höhe seines Schaffens. Da war er ja der Weltklasse-Ronaldo.
Ja, und da hat er dann von außen, oder war das zur Nations League 2019, 15. Es gab auf jeden Fall diese Situation, wo er dann so von außen ganz heroisch gecoacht hat und am Ende hieß es so, ja, den haben wir auf dem Platz gar nicht gehört. Fand ich sehr, sehr witzig. Fand ich sehr gut, um mal herauszustellen, so Eigenwahrnehmung.
Genau, also man muss dem Mann einfach die richtige Rolle geben. So, dann kann der Mannschaft auch noch was geben. Und das Zepter sollte man anderen in die Hand geben bei Portugal, weil da haben sie klasse Leute, die das auf jeden Fall machen können. So, dann haben wir in der Gruppe noch die Kolumbia.
Wir sprachen.
Kolumbianer.
Wir sprachen über giftige Südamerikaner und auch die Kolumbianer reihen sich da natürlich ein.
Ja, Luis Diaz und seine Freunde, können wir, glaube ich, sagen, zu der Mannschaft. Ne?
Ich weiß nicht mal, ob es Freunde sind. Aber ja, also.
Also allen voran natürlich Luis Diaz, der Weltklasse-Spieler in der Mannschaft, der große Fixpunkt ist bei den Kolumbianern. Daneben kann man noch erwähnen, Luis Suarez, jetzt wird der ein oder andere denken, der ist doch Uruguayer und nicht mal da dabei, hat er jetzt die Nation gewechselt? Nein, es gibt einen Luis Suarez, der Kolumbianer ist und bei Sporting Lissabon spielt und da richtig gut ist und knipst ohne Ende. Das ist ein richtig starker Mittelstürmer. Der wird für die Kolumbianer noch wichtig sein.
Ja, ich hatte das ein bisschen bei Alessandro Schöpf und Nabil Bentaleb auch gehofft, dass es einfach nur Namensvetter sind, aber waren sie am Ende. Nicht.
Das sind die OGs.
Ein OG ist auch dabei bei den Kolumbianern, James Rodriguez. Wer sich noch an ihn erinnert.
WM 2014-Vibes kommen hoch. Da hatte der da seine große Sternstunde damals. Ne?
Auch mittlerweile dann in der Versenkung verschwunden, spielt mittlerweile bei Minnesota United FC, also muss er auch nicht weit reisen.
Deswegen ist er nominiert, der ist ja schon da.
Genau, haben sich gedacht, wer ist denn da?
Wer ist denn schon da? Ja. Boah, ganz wild wird's noch mal auf der Mittelstürmerposition bei den Kolumbianern. Da ist nämlich dabei fucking John Córdoba.
John Córdoba. Ja, mittlerweile FK Krasno da und hat's trotzdem irgendwie in den WM-Kader geschafft. Ich finde es übrigens, es macht mich wahnsinnig wütend, dass die sich überlegt haben, ja, wir haben jetzt auch einen John, aber den schreiben wir mit JH. Also auch John Arias.
Ja. Kennen wir natürlich noch aus der Bundesliga, bei Mainz gespielt, bei Köln gespielt, bei der Hertha.
John Córdoba.
Ja, Córdoba grün. Ja, also Kolumbianer in der Gruppe sehe ich als klare Nummer zwei.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Weil die anderen beiden, auf die wir jetzt zu sprechen kommen, das sind entweder komplette Neulinge oder so lange nicht mehr bei einer WM dabei gewesen, dass sie damals noch einen anderen Namen hatten. Letztere sind Dr. Kongo.
Ja, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Republik einmal vollständig Kongo, gesagt zu haben.
Um mal kurz zu verdeutlichen, dass wir das wissen. Also Dr. Kongo, man hat nicht jahrelang studiert, um dann nicht seinen Titel zu tragen. Nach 52 Jahren wieder bei der WM, damals noch als Zaire teilgenommen.
Ja.
Haben zwar Spieler, die auch in der Premier League aktiv sind, ja, aber insgesamt in der Kaderbreite, dann hapert es doch dann an.
Ja, in der Breite hapert es. Aber also die bringen einiges an Premier League-Klasse mit, das kann man sagen. Also Mittelstürmer Johan Wissa von Newcastle ist ein guter Mann. Dann haben sie noch dabei einen Sechser von Sunderland, Noah Sadiki. Das ist sogar ein richtig großes Talent. Also der könnte mal für richtig viel Kohle wechseln. Also auf den könnte man ein bisschen achten. Und Aaron Wan-Bissaka ist noch ein bekannter Name. West Ham mittlerweile, war auch bei Man U früher. Der spielt mittlerweile für Kongo, eigentlich gebürtiger Engländer, aber das ist auch ein sehr bekannter Name.
Ja, aber nichtsdestotrotz wird man da gegen Portugal auf gar keinen Fall und auch gegen Kolumbien kein Land sehen. Also das,
aber vielleicht gegen die Usbeken könnte man ein bisschen Land sehen.
Usbekistan, ne? Nationalmannschaft, da habe ich sofort International Superstar Soccer 64 und International Superstar Soccer 98 Vibes, weil das war mit Kasachstan dort immer die allerschlechteste Mannschaft.
Ja, Usbekistan zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. Da lohnt erstmal der Blick auf die Trainerbank. Das ist nämlich ein sehr bekannter Name, den wir da sehen. Und in Deutschland auch gar nicht so beliebter. Fabio Cannavaro.
Also das ist wirklich, da würde ich mal das Verb gespawnt benutzen. Ja. Also das war auch in der Vorbereitung auf diese.
Ach, deswegen das Italien-Trikot heute.
Ja, klar, hier, weil mein Herz schlägt für Usbekistan. Nee, aber also, das ist aber wirklich eine ganz random Erscheinung.
Ja, bei Usbekistan, da gibt es nur einen bekannten Namen, nämlich Kusanov, der Innenverteidiger von Man City, der mit seinen 50 Millionen Marktwert den Rest des Kaders überstrahlt, möchte ich mal sagen.
Ja, es gibt von Bajakshi hier noch Faisulayev und Shumurodov. Weit davon entfernt, bekannt, international bekannt zu sein, aber wo man zumindest sagen kann, einigermaßen vernünftigen Marktwert haben sie entwickelt.
Ja, dürfte chancenlos in dieser Gruppe sein, trotz ein, zwei internationalen.
Ja, wer weiß, ne? Vielleicht hat Fabio Cannavaro ja ein paar italienische Tricks parat. Ja. Der Bus wird, der Bus Bekistan wird geparkt.
Vielleicht so ein paar Matarazzo. Vibes, also ein paar Matarazzo-Tricks dabei.
Ja, wer weiß. Also, sind wir uns, glaube ich, einig, das wird nix.
Ja. Marco Materazzi meinte ich natürlich, mein Gott.
Ja,
war ich hier bei Materazzi?
Ja, ich habe
ich glaube, ich war bei Pellegrino Materazzi.
Ja, also wenn ich ehrlich bin, habe ich mir gedacht, ich verstehe die Referenz nicht, aber es ist mir zu peinlich, es zu sagen, weil nachher hätte ich die kennen müssen.
Ja, ich meinte natürlich Marco Materazzi, dass Fabio Cannavaro seinen Jungs ein bisschen die Schädelwumme zeigt oder so. Kommen wir zur Gruppe L, der letzten Gruppe bei der WM mit England, Ghana, Kroatien und Panama. Und wir beginnen mal mit den Engländern, die wir zusammen mit den Franzosen und Spaniern zum engsten Favoritenkreis nominell zählen können. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also Die Engländer mit It's Coming Home, natürlich immer ein Meme. Aber ich glaube, zwei Aspekte sind hier entscheidend dafür, dass es doch vielleicht ein sehr erfolgreiches Turnier sein kann. Das ist natürlich einmal die nicht abzusprechende individuelle Klasse der einzelnen Mannschaftsteile. Aber Thomas Tuchel hat das gemacht, was Julian Nagelsmann angekündigt hat, und hat gnadenlos Namen rasiert, bei denen man wirklich mit den Ohren schlackert, dass sie nicht dabei sind. Also das ist so Prädikat. Wer sowas auf der Bank hat, ja, dann gute Nacht.
Ja, ganz große Namen, die er außen vor gelassen hat. Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden. Na, also das sind ja Weltklasse-Spieler. Ja. Ja gut, Maguire jetzt vielleicht ein bisschen ausgelassen, aber Maguire war jahrelang Kapitän der Engländer. Ja. Also das war schon sehr, sehr überraschend. Gibbs White von Nottingham auch nicht dabei. Also da sind ganz, ganz große Namen, die jeder in England im Kader erwartet hat, wurden von Thomas Tuchel rasiert, weil er einfach andere Ideen hatte sportlich. Natürlich bietet der Pool an Klassespielern in England natürlich noch und nöcher Spieler, die das mit ihrer Klasse auffangen können. Aber trotzdem hat das medial ein Gewitter verursacht. Ne? Also ja, der Mann musste durch den Sturm gehen bei seiner Kadernominierung. Das hat man gar nicht gerne gesehen in England. Und ja, also ich gebe dir recht, auf der einen Seite tut er irgendwo das Richtige, weil er sagt, Namen sind mir scheißegal, ich nehme die mit, die spielerisch zu meiner Idee passen, vielleicht auch von der Einstellung her besser in diese Idee passen, ne, die vielleicht nicht so viel Ärger machen dann auch auf der Bank, wenn die nicht spielen. Aber unterschätzt bitte nicht die englische Presse. Also ich sage euch, geht das auch nur einen Müh in die falsche Richtung bei den Engländern, wird Thomas Tuchel aufgefressen von der Presse in England. Aber sowas.
Das kann ihm doch völlig egal sein.
Aber du wirst dann eine Unruhe in und um diese Mannschaft haben, die wird kaum aufzufangen sein.
Nee, die kannst du nicht auffangen, aber dann kannst du auch sagen, pff, ja gut, wenn ihr uns kaputt redet nach dem ersten Spiel, dann was soll ich machen?
Also ja, er geht halt ein großes Risiko damit.
Aber
das muss man natürlich sagen.
Das finde ich gut.
Er geht es.
Das ist
Thomas Tuchel. Das muss man ihm lassen.
Julian Nagelsmann, der sagt, ich werde nach Form nominieren und mir nur die Form zählt. Und am Ende hast du da trotzdem wieder Sané, Goretzka und Manuel Neuer rumlaufen.
Ja. Ja, und auch die jetzt dabei sind, auch da geht er den großen Stars auf den Sack. Also Jude Bellingham zum Beispiel hat er so ein bisschen durchblicken lassen. Das ist für ihn nicht glasklar, dass der in der Startelf steht. Ne? Also er hat seine 13, 14 Spieler, die er im Kopf hat für die Startelf. So, aber das kann rotieren. Da kann auch mal ein Jude Bellingham vielleicht am Anfang draußen sein. Ne?
Ja.
Also er geht ein hohes Risiko, aber ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt für England, entweder ist es genau das, was ihnen fehlt zum Titel, ne? Also dieses Risiko zu gehen, ein paar Namen zu rasieren, nur die dabei zu haben, die ich wirklich dabei haben will, egal was die Presse sagt. Oder es geht unfassbar schief und Thomas Tuchel darf England nie wieder betreten.
Ja, aber ich glaube, das ist nicht schlimm, ehrlich gesagt.
Wenn man auch nicht mehr als Vereinstrainer. So, ne?
Ja, also ich halte das für ein mutiges Experiment. Vielleicht schafft er es ja im Trainingslager oder in der Vorbereitung, die Mannschaft so darauf einzuschwören, dass die auch wirklich alles geben. Also, dass sie wirklich, dass er sagt, ich brauche für den Titel Leute, die 120% geben. Und wenn ich merke, dass ihr nicht 120% gebt, dann kann ich euch nicht gebrauchen und es gibt auf eurer Position auf jeden Fall genug Personen, die internationale Klasse haben, euch zu kompensieren, mal mehr, mal weniger, fairerweise, aber vielleicht sind dann solche Selbstdarsteller wie Palmer oder Foden genau das, was er dann halt nicht hat, wo er dann keinen Bock drauf hat. Klar, die englische Presse wird auch sagen, hier, Calvert-Lewis, Gibbs White, das sind die beiden besten englischen Torschützen in der Premier League, die lässt du zu Hause. Das wäre wie bei uns mit Undaf gewesen. Da sitzen wir hier natürlich auch so. Was soll das? Wie kann das sein?
Ja. Und das ist dann das mediale Gewitter, was dann natürlich auf ihn da runterprasselt dann. Wie gesagt, sehr, sehr risikoreich. Also ich glaube, das wird so ein Ding. Also entweder geht's wirklich dann durch zum Titel und sie holen das Ding oder es geht krachend schief und Thomas Tuchel kann für immer die Koffer packen aus England, ne? Weil da werden sie gnadenlos sein mit den Engländern. Aber sehr interessant. Ich finde das auf eine Art gut, was Thomas Tuchel da macht, ne? Weil damit reißt er da natürlich auch so ein bisschen die Wohlfühloase auf, ne? Und man hat ja gesehen, mit der Wohlfühloase hat man ja auch keinen Titel geholt in den letzten Turnieren, ne? Also vielleicht ist es das Puzzlestück, was es braucht, ne?
Ist wirklich, wirklich eine 50-50-Geschichte, weil Thomas Tuchel ist ja jetzt auch kein einfacher Charakter an sich.
Es ist, vielleicht haben sie ihn ja auch genau deswegen geholt, ne, weil man sich das erhofft hat, aber trotzdem, ne, medial begleitet, wird das Ganze mit einigen Zwischenrufen auf jeden Fall. Schauen wir mal auf Ghana in der Gruppe.
Ja.
Können die irgendwas ausrichten?
Ja, Ghana, ich sag mal so, könnten wahrscheinlich mit ihrem Kader grundsätzlich in Gruppen etwas ausrichten, wenn man nicht so eine Gruppe hätte. Kommen wir ja gleich noch drauf. Die anderen beiden, wovon einer ein sogenannter Fußballzwerg ist. Ghana hat schon einen ordentlichen Kader. Er ist jetzt nicht top. Also er ist jetzt keine internationale Topklasse. Man hat aber auf jeden Fall ein paar Spieler, die kicken können. Aber man hat halt auch Kroatien mit in der Gruppe. Da müssen wir gleich auch noch drüber reden.
Einen großen Superstar dabei, Antoine Semenyo von Man City aus der Premier League. Das ist natürlich ein absoluter Klassespieler rechts außen. Also der wird das Team versuchen zu tragen. Einen erfahrenen Thomas Partey noch dabei, der mittlerweile bei Villarreal ist, lange bei Arsenal gewesen. Also ein paar bekannte Namen sind dabei bei Ghana. Ich sehe sie aber zum Beispiel nicht so stark wie die Senegalesen. Also um da mal einen Unterschied zu machen, oder wie die Elfenbeinküste. Da sehe ich sie deutlich drunter.
Ja, und haben dadurch dazu noch eine recht schwere Gruppe. Also Ghana, vielleicht schaffen sie es auf, sie werden wohl Dritter werden, gehe ich stark von aus. Ich glaube, aufgrund der Gruppenkonstellation auch nicht einer der besseren Gruppendritten, sondern man wird als Gruppendritter mit einem Sieg gegen Panama aus dem Turnier scheiden.
Ja, genau. Ja, die Kroaten, die nominelle Nummer 2 in der Gruppe, ne, hinter den großen Engländern, die ja immer noch mit altbekannten Namen aufwarten bei dieser WM 2026. Der ewige Luka Modric mit 40 Jahren immer noch dabei.
Ja, und aufgrund der Kaderkonstellation könnte man fast Deutschland 4 sagen, denn neben Österreich und der Schweiz bedient sich auch Kroatien ordentlich in der Bundesliga. Was man sagen muss, Kroatien in den letzten beiden Turnieren Zweiter und Dritter geworden. Das heißt, die sind schon gar nicht so verkehrt, obwohl man das vielleicht auf, wenn man jetzt andere Teams sieht, gar nicht so einschätzen mag. Die schaffen es aber immer durch eine Mannschaftsgeschlossenheit und durch ein gewisses Momentum die entscheidenden Spiele zu gewinnen.
Ja. Auch. Und ich finde, die Kroaten haben auch, also neben den Allstars, die sie jetzt auch wieder dabei haben, ne, also so Modric, Perisic, Kramaric, wen haben wir da noch dabei, der auch schon länger dabei war? Mateo Kovacic kann man noch erwähnen, also alle schon in ihren 30ern schon mehrfach dabei gewesen. Aber sie haben halt auch immer Talente, die nachrücken. Ich glaube, das ist auch wichtig bei den Kroaten. Alleine nimm mal so einen Luka Vucevic, den haben die jetzt einfach dabei, so, ne? Der wird die Innenverteidigung wahrscheinlich bilden mit Josko Gvardiol, der ja auch erst 24 ist. So ein Josip Stanisic ist, glaube ich, sogar zum ersten Mal dabei. Sehr, sehr gut noch im zentralen Mittelfeld. Petar Sucic von Inter. Also neben den Altgedienten rücken da aber immer Talente nach. Und das macht die Kroaten, glaube ich, so homogen. Und deswegen schneiden die auch immer so gut ab bei den letzten Turnieren.
Ja, also ich gehe stark davon aus, dass sie mindestens den zweiten Platz sich holen werden in dieser Gruppe. Vielleicht, je nachdem, ne, wenn England tatsächlich schwächelt und dieser Zusammenhalt gar nicht erst entsteht, den Thomas Tuchel erzeugen möchte, können sie sogar Gruppenerster werden. Und dann, also Kroatien ist, für Kroatien ist in jedem Turnier alles möglich.
Ja, find ich auch, ne? Also durch ihre Geschlossenheit, ne, durch die Erfahrung, aber auch wieder das jugendliche Talent, was nachrückt, finde ich die Kroaten echt, echt homogen. Traue ich auch wieder viel zu bei der WM.
Ja.
So, als allerletztes in unserer WM-Vorschau haben wir das kleine Panama.
Ja, das kleine Panama, das...
Oh, wie schön ist Panama.
Ja. Und auf eine gewisse Art und Weise, kurioserweise, schon zum zweiten Mal dabei.
Ja, 2018 in Russland waren die nämlich auch dabei.
Ja, kann ich auch schon nicht mehr dran erinnern.
Hatte ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr auf dem Schirm.
Also da, ja, ich würde mal sagen, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich hier von einer Außenseiterrolle rede. Ja. Panama, ja, ist einer der Profiteure von den 48, von der Größe von 48 Teams, wird auch auf dem letzten Platz das Turnier verlassen. Wenn man sich den Kader anschaut, ich sag mal so, der bekannteste wäre noch Amir Murillo, aktuell bei Beşiktaş unter Vertrag. Ansonsten ist da wenig internationale Klasse. Vielleicht noch José Córdoba von Norwich City, aber danach, danach wird es auch schon sehr, sehr
dünn. Da endet es dann schon. Ja, ja, das ist klar. Sie haben natürlich immer mal so Einzelne, die ja, irgendwelche familiären Wurzeln aus Panama haben, die man dann einbürgert, ne, und aber das wird das Team nicht tragen. Also ganz klare Außenseiter in der Gruppe. Da geht man mit Applaus raus.
Ja, das.
Oder auch ohne, je nachdem, wie sehr man verdroschen wird von den anderen.
Je nachdem auch ohne, je nach, man weiß ja nicht, welche Fans einreisen dürfen und welche nicht.
Ja, ja, genau. Gegen Panama hat man, glaube ich, nichts in den USA. Ja, das waren alle Gruppen der WM. Gruppe A bis L haben wir hier einmal für euch durchgeackert. Die allerletzte Frage, die wir uns hier in dieser WM-Vorschau noch stellen müssen, ist, wer wird Weltmeister? Micha, wer wird's?
Finde ich sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich hätte drei.
Du musst mit einem gehen.
Nee, ich würde drei nennen.
Nenn drei, geh mit einem.
Mein Herz sagt Deutschland. Mein Kopf sagt England. Und meine Seele, die ein Faible hat für Überraschungen, sagt Kroatien.
Okay, ja gut, das sind drei interessante Wahlen. Aber leg dich mal auf einen fest. So, wer wird's am Ende von den dreien?
Ach komm, ich sag England.
Okay, du sagst.
Ich sag Kroatien. Ist egal. Ich lasse meine Seele. Man muss auf sein Bauchgefühl hören. Ne? Kopf, Herz, Bauch. Okay, Bauch sagt Kroatien.
Okay, dann sind sie Kroaten für dich. Für mich ist es der Favorit auf die WM. Ich glaube, am Ende holt Portugal den Titel. Einfach aus den Gründen, ne, die wir in der WM-Vorschau hatten, dieser PSG-Block. Wenn sie es schaffen, dem Cristiano die Einwechselrolle zu geben, die Erfahrung von außen, die anderen ranlassen, die Qualität, die sie haben, nach vorne bringen, dann glaube ich, kann es Portugal am Ende schaffen. Weil es bei England vielleicht zu viel Störtöne gibt, die Franzosen auch nicht ganz homogen sind, die Spanier natürlich noch schwierig dabei sind, aber kann man auch schlagen an einem Tag? Am Ende machen es die Portugiesen.
Was wäre es für ein fantastisches Finale zwischen Portugal und Kroatien, wenn das geht?
wenn das geht, wäre das ein fantastisches Finale auf jeden Fall. Ja, das wären unsere Tipps dann hier zum Ende. Ich möchte aber noch eine Sache dazu sagen, weil ich glaube, diese WM wird anders als die anderen Turniere, weil ich glaube, es gibt viele Faktoren bei dieser WM, die das Ganze durchwürfeln werden, weil wir werden unfassbare Wetterkapriolen haben, von Hitze bis Platzregen bis Wirbelstürme. Es wird alles dabei sein. Also wir werden ganz häufig den Fall haben, dass Spiele unterbrochen werden, vielleicht sogar abgebrochen werden müssen. Wetterkapriolen werden unfassbar krass werden. Also das alleine wirft ja schon eine sportliche Klasse durcheinander, weil wenn du dann nicht mehr bespielbaren Platz hast, da bringt dir die Klasse dann auch nichts mehr, ne? Also da wird's dann random an der Stelle. Dazu kommen, dass es natürlich ein Spiel mehr auch ist, ne? Also die Belastung ist höher. Und diese WM erstreckt sich ja über so ein großes Terrain. Ich glaube, über 4-5 Zeitzonen geht das Ganze. Also die Reisestrapazen werden heftig werden bei dieser WM. Das kommt auch noch mal dazu, kann auch noch mal eine Menge durchwürfeln. Ich glaube, wir werden viele Überraschungen sehen bei der WM.
Ja, die Platzproblematik ist ja jetzt schon ein Thema, ne?
Also Verletzungen dadurch, ne?
Der Platz ist stumpf. Die Spieler bleiben hängen, die Bälle titschen nicht vernünftig. Also da gibt's ja schon großes Beklagen. Ja, und bei solchen Umständen haben die Mannschaften, die ein bisschen rustikaler agieren, ja. immer bessere Chancen.
Genau, ich glaube nämlich am Ende wird nicht die fußballerisch beste Mannschaft Weltmeister, sondern die, die den Widerständen am besten trotzen kann. Das wäre so mein Schlussplädoyer ja. in der Vorschau auf diese WM.
Ja. Wir können uns auf jeden Fall auf sehr viel Shitshow auf und neben dem Platz freuen. Vielleicht auch nicht
aber
freuen.
Aber auch sportlich interessant.
Vielleicht auch
Es wird auch sportlich interessant. Und ey, was wäre das für eine geile WM, wenn wir mal wieder sowas hätten, so wie 2002, wo die ganzen Favoriten gestruggelt sind. Da sind auf einmal Nationen dann am Ende dabei, die wir gar nicht auf dem Zettel hatten. Ey, das wäre doch super.
Das wär klasse. Dann fällt mir die Entscheidung eines Trikots natürlich auch viel leichter. Weil wir sind ja immer im Zweifel für den Underdog.
Das stimmt. Ja, das war unsere große WM-Vorschau. Schreibt uns natürlich gerne in die Kommentare, wen ihr am Ende mit dem goldenen Pokal in der Hand seht. Eure Weltmeistertipps würden uns natürlich hier am Ende noch interessieren. Egal ob bei Spotify, bei YouTube, haut's uns in die Kommentare.
Und kleine Bitte an die FIFA, nächstes Mal gerne wieder ein kleineres Turnier. Das ist echt anstrengend.
Ja. Das ist zu viel. Ja, ich meine, wenn die das noch weiter erweitern, haben wir da drei Teile bei der nächsten WM, die hier für die WM-Vorschau.
Da müssen Leute das für uns machen, weil wir im Burnout sind.
Ja, das stimmt. Ja, in diesem Sinne, wir freuen uns auf eine fulminante WM und als letzten Hinweis noch, am Donnerstag sind wir live auf Twitch, Watch Along zur Opening Ceremony für die WM, live ab 19 Uhr, schaltet da gerne ein, wir gucken mit euch zusammen die Eröffnungszeremonie, das ist doch geil.
Das, was der Mann sagt, ciao.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.